2 für viele.
Wenn andere den Mut verlieren.
Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge. 44, Jessie. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, obwohl das Thema gar nicht so zum Aufgeregtsein und Nervössein ist. Aber es ist schon verdammt lange her, dass wir mal aufgenommen haben.
Das stimmt, das haben wir ja schon festgestellt. Ihr habt zwar trotzdem immer fleißig Folgen von uns bekommen, die wir vorher aufgenommen haben, aber ich war lange krank, dann war Saskia im Urlaub und dadurch hat sich jetzt, glaube ich, locker 6-7 Wochen hingezogen.
Ich hätte jetzt auch so 6-8 Wochen gesagt. Wahnsinn, es ist auch irgendwie gerade ganz komisch, wieder so ins Mikro zu sprechen. Aber ich denke, wir kriegen das dennoch gut hin. Thema für heute, Jessie. Mobbing. Großes Thema, viel zu bereden. Wir werden es dennoch versuchen, in gewohnter Zeit zu schaffen, was uns ja nicht immer ganz so leicht fällt. Und zum Einstieg habe ich aus einem Spiel, das Spiel nennt sich Mobben stoppen, zu dem werden wir später nochmal kommen, ein paar Fragen für dich rausgesucht und du hattest die Aufgabe, auch ein paar Fragen für mich rauszusuchen.
Genau, und man glaubt es kaum, Saskia hat heute einen Plan und einen richtigen Fahrplan angezeichnet.
Ja, auf Splitchart-Papier habe ich schön unseren Fahrplan angeschrieben und habe auch Vorbereitung getroffen, recherchiert und ich bin heute absolut vorbereitet. Ich beginne mit einer, ich glaube, ziemlich schwierigen Frage. Deswegen bin ich froh, dass ich sie dir stelle. Und zwar ist die Frage aus dem Bereich Ich, also eine Frage, wo es um dich und deine Gedanken geht. Wer ist der stärkste Mensch, den du kennst? Das ist eine richtig schwierige Frage zum Einstieg.
Das ist tatsächlich schwierig. Also man könnte jetzt sagen, stark im Sinne von Muckis und, wie sagt man ansonsten, mental stark, würde ich es jetzt mal nennen. Hat jeder irgendwie so seine Laster und ist stark auf seine eigene Weise. Soll ich jetzt fragen? Okay. Dann frage ich dich auch aus dem Bereich Ich. Meins ist ein bisschen einfacher. Stell dir vor, du wärst ein Detektiv. Wie könntest du herausfinden, ob jemand in deiner Klasse andere Kinder bedroht?
Wow. Also man muss dazu sagen, ich liebe ja Escape Rooms und Fallakten. Und meine Freunde, gerade meine sehr engen Freunde, müssen auch regelmäßig, also ich würde schon sagen so einmal im Monat oder alle 2 Monate mit mir so eine Fallakte spielen. Wie würde ich das rausfinden? Ich bin immer ein Freund von Kommunikation. Also ich würde, glaube ich, so durch die Blume, also ich bin nicht Schülerin oder Lehrerin? Oder so, also erwachsene Person oder Kind?
Na, theoretisch richtet sich das später an Kinder, deswegen würde ich sagen, du wärst Kind in der Klasse.
Dann würde ich natürlich die Klassenkameraden befragen, aber so zwischen der Blume und würde ganz viel beobachten. Und ich denke, dadurch kann man schon eine Menge erkennen. Gibst du dich mit der Antwort zufrieden?
Ja, Herr Meisterdetektiv.
Danke. Frau Meisterdetektiv. Frau Meisterdetektiv. Meine anderen, ach nein, es ist noch eine Frage aus dem Ich-Bereich. Hast du schon einmal jemandem geholfen, den du gar nicht kanntest? Und was war geschehen?
Mehrmals tatsächlich, aber was mir jetzt so spontan einfällt, ich war ja letztes Jahr im November im Urlaub in Amerika und es hat jemand am Flughafen, am Check-in-Schalter sein Handy liegen lassen. Ja, ein Riesenflughafen, alles voller Menschen. Ich habe gar nicht weiter nachgedacht, habe meine Mutti am Schalter stehen lassen, habe das Handy geschnappt und bin hinterher gerannt.
Also hast du die Person gesehen, die es liegen gelassen hat?
Ja, weil er ja vor uns am Schalter stand und ich habe halt auch gesehen, in welche Richtung er ging. Aber hätte ich halt eine Minute länger gewartet, hätte ich ihn, glaube ich, nie wieder gefunden.
Und ich vermute, er war dir absolut dankbar. Also wenn ich mein Handy verlieren würde, du wärst die Heldin des Tages für mich.
So ungefähr, ja.
Okay.
So, nächste Frage. Ich habe eine aus dem Bereich Schule. Und ja, also ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden, warum das zum, also zur Kategorie Schule gehört. Stell dir vor, du fliegst in einem Heißluftballon. Wo fliegt der Ballon hin?
Das lässt sich bei mir ziemlich leicht beantworten. Ich würde nämlich nie einsteigen, tatsächlich. Meine letzte Frage ist aus dem Bereich, aus der Kategorie Freunde. Wie zeigst du anderen, dass du sie magst?
Naja, einfach Interesse zeigen oder auch mal ein Kompliment machen oder so. Die kleinen Gesten. Und ich habe noch eins aus der Kategorie cool bleiben. Typisch für Mobbing ist, dass einige versuchen, andere unter Druck zu setzen, damit sie beim Mobben mitmachen. Hast du dich schon einmal unter Druck gesetzt gefühlt, mitzumachen?
Nein.
Kurz und schmerzlos.
Kurz und schmerzlos, nein. Tatsächlich nicht. Allerdings war ich früher, als ich jugendlich war, nicht unbedingt einfach. Ich habe nie mitgemacht. Ich habe meistens angefangen. Ich würde mich nicht als Mobber bezeichnen, so schlimm war es nicht. Aber ich war dann doch die sich halt nicht alles hat gefallen lassen und damals auch schnell überreagiert hat. Was sich aber nie lange gegen eine Person gerichtet hat, sondern eher punktuell gegen andere war.
Ja. Und jetzt hilfst du anderen beim Mobbing?
Oh. Ich hatte tatsächlich vor 2 Wochen, habe ich mich mit meiner Sandkastenfreundin getroffen. Die kenne ich, seitdem ich 2 bin. Und wir haben auch ganz, ganz viel durch. Und wir hatten uns jetzt lange nicht gesehen, 2, 3 Jahre nicht. Und da ging es auch nochmal darum, da hat sie so gesagt, Saskia, dass du irgendwann mal einen sozialen Beruf lernst, das hätte ich früher nie gedacht. Und da dachte ich mir, okay, gut, so hast du also gewirkt auf andere. Wir wollen in das Thema einsteigen. Mobbing. Jessie, was ist denn Mobbing mit einfachen Worten mal erklärt? Wie würdest du das jetzt jemandem erklären?
Naja, im Prinzip ärgert eine Person eine andere. Also ein bisschen mehr als ärgern. Das kann man ja auf verschiedenen Weisen machen. Man kann die andere Person beleidigen oder auch schlagen zum Beispiel. Und das immer und immer wieder.
Das hast du kurz und knapp gut zusammengefasst. Und zwar kommt Mobbing erst einmal aus dem englischen Wort oder von dem englischen Wort Mob. Und das bedeutet sich als Gruppe quasi zusammenzuschließen und dann halt im Fall von Mobbing sich gegen jemanden zu richten. Also man kennt das Wort ja auch von Flashmob. Da schließt man sich ja auch als Gruppe zusammen, richtet sich aber nicht gegen jemanden. Und was auch schon gut die Unterscheidung von Mobbing und Streit bzw. Konflikten, Ärgern angesprochen. Es ist natürlich viel, viel mehr, als nur sich mal ein bisschen zu streiten. Das macht, glaube ich, jeder mal. Und zwar ist Mobbing, ein Merkmal von Mobbing ist, dass es absichtlich passiert. Also man ärgert bewusst und über einen längeren Zeitraum immer wieder die gleiche Person. Es ist auch, dass man als Mobber, also der Täter, sucht sich dann Mitläufer, die quasi in einer größeren Gruppe diese eine Person, ich würde es jetzt mal einfach, wenn man das so oft liest, Täter-Opfer bezeichnen. Wobei ich persönlich das Wort Opfer immer nicht so mag. Es herrscht ein Kräfteungleichgewicht, also es ist ein absolutes Machtverhältnis, was dadurch dem Mobber versucht wird auszuspielen. Und es ist halt einfach die Häufigkeit, dass es immer wieder eine lange Zeit lang passiert und der Betroffene fühlt sich in dem Moment einfach hilflos, wehrlos und weiß nicht, wie er dagegen ankommen kann. Und du hast auch gut die Mobbing-Arten angesprochen. Und zwar gibt es einmal das körperliche Mobbing, also dass man aggressiv jemanden schubst, ihm wehtut, ihn schlägt etc. Dann gibt es das verbale, Beleidigungen, Bedrohungen, alles was dazu zählt. Es gibt das Ausgrenzen, dass eine Gruppe bewusst einen Mitschüler in unserem Fall oder eine Mitschülerin nicht teilhaben lässt, aus WhatsApp-Gruppen, wenn es dann später ins Internet geht, ausgrenzt oder halt auch natürlich im schulischen, in der realen Welt. Und die vierte Mobbing-Art ist das Cybermobbing. Wir gehen heute nicht spezieller auf Cybermobbing ein. Ich denke, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Das ist quasi die Mobbing-Variante im Internet, wenn es halt quasi über WhatsApp, über das allgemeine Internet läuft. Wir haben euch einen kurzen Fall mitgebracht, der wurde uns zugespielt. Anders als sonst haben wir uns aber entschieden, diesen nicht zu zerpflücken, sondern einfach nur euch vorzulesen und im Nachhinein drüber zu sprechen, wie hat sich das Opfer gefühlt, was kann man als Schulsozialarbeiter machen, Welche Folgen gibt es? Und dann natürlich auch, Mobbing ist strafbar. Was hat es für ein Strafmaß?
Jedes Märchen beginnt mit Es war einmal. Allerdings ist es kein Märchen, sondern eine reelle Geschichte. Und sie wurde uns trotzdem mit Es war einmal zugespielt. Deswegen würde ich es auch genauso vorlesen. Die Namen sind natürlich geändert, sowohl von der Schulsozialarbeiterin als auch von den Schüler und Schülerinnen, die beteiligt waren. Es war einmal an einer Schule, in der ein Schüler namens Max von seinen Klassenkameraden gemobbt wurde. Max fühlte sich alleingelassen und traurig. Täglich wurde er von seinem Mitschüler Paul beleidigt, umhergeschubst und ausgelacht. Den Inhalt seiner Brotdose kennt er schon länger nicht mehr, da Paul ihm diese früh immer als erstes abknüpft. Max traut sich nicht, mit jemandem darüber zu sprechen, denn auch seine anderen MitschülerInnen tolerieren die Schikanen. Entweder schauen sie weg oder machen sogar mit. Außer seine beste Freundin Marie. Nach wenigen Wochen fasst Marie ihren Mut zusammen und geht zu der Schulsozialarbeiterin Frau Müller. Frau Müller ist eine warmherzige und einfühlsame Frau, die sich um das Wohlergehen der Schüler kümmerte. Als Marie ihr von dem Mobbing erzählte, hörte sie aufmerksam zu und versprach, ihr zu helfen. Zusammen mit Max entwickelte Frau Müller einen Plan, um das Mobbing zu stoppen. Sie organisierte Gespräche mit den beteiligten Schülern, um ihr Verhalten zu reflektieren und Verständnis für Max' Situation zu schaffen. Sie führte auch Workshops zum Thema Respekt und Toleranz durch, um das Bewusstsein für Mobbing in der Schule zu schärfen. Durch Frau Müllers Unterstützung und Engagement begann sich die Situation für Max zu verbessern. Die Klassenkameraden lernten, respektvoller miteinander umzugehen und Max fühlte sich endlich wieder sicher und akzeptiert in der Schule. Dank der Hilfe von Frau Müller konnte Max das Mobbing überwinden und wieder mit Freude zur Schule gehen. Sie war nicht nur eine Schulsozialarbeiterin, sondern auch eine Vertrauensperson und Unterstützung für die SchülerInnen in schwierigen Situationen. Die Geschichte von Max und Frau Müller zeigt, wie wichtig es ist, über Mobbing zu sprechen und gemeinsam daran zu arbeiten, eine respektvolle und unterstützende Schulgemeinschaft zu schaffen.
Eine Geschichte, wie sie jeden Tag in der Schule vorkommen kann tatsächlich. Das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, dass ich dachte, Hut ab, dass sich Max an die Schulsozialarbeiterin gewendet hat, weil meine Erfahrung ist tatsächlich, dass sich die Kinder, wenn dann eher den Eltern anvertrauen oder vielleicht auch Freunden und die Eltern dann bei uns anrufen.
Du hast nicht zugehört. Max hat sich nicht an Frau Müller gewandt.
Nicht?
Ich wiederhole, Frau Siegmund. Max traut sich nicht, mit jemandem darüber zu sprechen, denn auch seine anderen MitschülerInnen tolerieren die Schikanen. Außer seine beste Freundin Marie. Nach einigen Wochen fasst Marie ihren Mut zusammen. Weil Max hatte wahrscheinlich genau das gleiche Problem, wie du es gesagt hast. Und das ist sehr typisch, dass man als Schulsozialarbeiter tatsächlich selten von dem Mobbing-Opfer selbst erfährt, was los ist, sondern eher von Dritten, entweder Freunden oder Familie.
Ich habe mich schon gewundert und dachte, ach ja, wie mutig. Und das ist ja wirklich selten vorkommt, aber dann ging das bei mir irgendwie unter.
Ich muss allerdings sagen, wenn Eltern sich melden, dann habe auch ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Eltern sehr schnell von Mobbing sprechen. Mhm. Also es kommt oftmals sehr schnell, mein Kind wird gemobbt, sie müssen doch was tun. Und meistens, also ich sag mal so, in geschätzten 75% ist es kein Mobbing. Es ist eine Streitigkeit, die zwei verstehen sich halt einfach nicht. Mhm. Das Kind ist oftmals auch nicht unbeteiligt. Also es ist so ein Geben und ein Nehmen, das ist so die häufigste Situation. Mobbing selbst kommt da eher seltener vor, wobei ich da nur von meiner Schule sprechen kann. Wir machen aber auch ganz viel gegen Mobbing. Also von Projekten über, sobald irgendwas Kleines nur aufploppt, also man so ein bisschen merkt, okay, es könnte irgendwann in diese Richtung gehen, versuchen wir das dann gleich im Keim zu ersticken, indem da ausführlich Gespräche geführt werden.
Aber manchmal kriegt man es halt auch gar nicht mit, weil es auf dem Schulweg passiert oder am Nachmittag, was sich dann wieder auf die Schule verlagert irgendwie. Das ist halt doch manchmal schwierig.
Naja, und gerade auch so diese Internetsache, da wird ja auch ganz oft diskutiert in jeglichen Kreisen, wenn jetzt in WhatsApp-Gruppen, in diesen Klassenchat-Gruppen Mobbing herrscht, wer sollte das ansprechen? Weil eigentlich ist das ja ein privates Thema, was dich als Schule ja gar nicht tangiert. Allerdings schwappt es ja automatisch in die Schule rein. Und ich gehe da immer dieser Regel nach, dann kümmern wir uns als Schule halt darum, bevor es halt gar keiner tut. Und ich meine, die Eltern, die sind ja dann auch hilflos, was sollen die halt machen? Und wir haben ja wirklich die Kinder, die in der Gruppe sind, alle vor Ort.
Und das Zweite, was man da auch ganz gut sieht an der Geschichte, dass sich die Mobbingarten ja gar nicht so voneinander trennen lassen, also schon trennen lassen, aber meistens ja irgendwie alle zusammen auftreten. Also wir hatten das Beleidigen, das ja. Verbale, wir hatten Schubsen, also das Körperliche und auch das Soziale, in dem halt auch die Brotbüchse weggenommen wurde und genau, und Max ausgegrenzt wurde.
Ja, richtig. Und ich finde, in der Geschichte wurde auch deutlich, dass es ja wirklich oft diese Mitläufer gibt. Also man hat ja bei so einem Mobbingfall, man hat ja quasi den Täter oder die Täterin, dann das Opfer, dann hat man Mitläufer, Zuschauer, aber auch Wegschauer. Also die entweder welche, die am Rand stehen und das Ganze einfach nur beobachten, aber dennoch nichts machen, oder die, die sagen, ich gehe weg und möchte damit nichts zu tun haben. Und die sechste Person ist die ganz entscheidende Person. Das ist ein Helfer oder eine Helferin, die dann quasi einschreitet und das Ganze mit den Kindern bespricht, aufarbeitet, um es dann auch zu unterbinden letztendlich.
Zwei wichtige Fragen, die ich mit meinen Kindern präventiv auch immer bespreche. Wie wird man denn zum Opfer oder Täter?
Bevor wir die beantworten, Frage an dich. Was machst du denn als Schulsozialarbeiterin in der Schule?
Also relativ viel, würde ich mal sagen. Ich habe ja immer dieses Sozialtraining einmal in der Woche in den Klassen und versuche da präventiv auch ein bisschen was zu machen. Und habe zum Beispiel ein Heftchen vom Persen Verlag. Das heißt Kano unter Schülern, nein danke. Das ist quasi wie so eine Art Arbeitsheft mit Kopiervorlagen und Hinweisen, wo wirklich Stück für Stück aufgearbeitet wird. Was ist denn Mobbing? Oder Schikane wird es dort bezeichnet. Dann, wie werde ich halt zum Opfer oder wie werde ich zum Täter? Aber auch, wie kann ich Hilfe holen oder anderen helfen, wenn ich sehe, dass andere gemobbt werden? Das finde ich wirklich gut, das für die dritte und vierte Klasse. Gibt es auch für die fünfte und sechste, habe ich gesehen. Dann habe ich noch, was bei den Streitschlichtern immer gut ankommt, um das zu erklären, diese Methode, das zerknüllte Blatt.
Magst du sie kurz für unsere Zuschauer mal beschreiben, erklären?
Wo man quasi ein Blatt rumgibt und die Schüler dürfen das dann der Reihe nach beleidigen. Und bei jeder Beleidigung wird es ein Stück weiter zusammengeknüllt, bis am Ende ein Papierball draus geworden ist. Dann gibt man dieses zerknüllte Blatt ein zweites Mal rum und die Schüler entschuldigen sich nach und nach bei dem Blatt sozusagen für die Beleidigung. Und dabei können die das Papier wieder auffalten und dann sieht man bei dem aufgefalteten Papier, dass es nicht mehr so aussieht wie vorher. Und das macht es für die Schüler quasi nochmal deutlich, dass Mobbing und auch Beleidigungen ja immer Spuren hinterlassen, die nicht einfach so wieder weggehen, nur weil man sich entschuldigt. Das kommt da immer wirklich gut an.
Die kennen die Schüler bei mir auch. Und ich glaube, das ist auch so, also das hat, glaube ich, schon mal jeder Pädagoge oder jede Pädagogin mit Kindern gemacht oder mit Heranwachsenden.
Genau. Und dann versuche ich relativ viel auch auf das Thema Vielfalt einzugehen, um den Kindern einfach bewusst zu machen, wir sind alle anders und müssen deswegen keinen ausgrenzen. Und wir hatten aber auch schon Hilfe von externen. Ich weiß, du hattest die auch schon aktiv gegen Gewalt, die ja auch so ein Anti-Gewalt- und Konflikttraining machen. Und das Motto ist, glaube ich, auch, werde nicht zum Täter, aber werde auch nicht zum Opfer. Also, dass man sich quasi wehren soll.
Da hast du ja schon mal ein bisschen angeschnitten. Und welche Frage stellst du den SchülerInnen immer?
Naja, das, was in dem Schikane unter Schülern halt auch benannt wird, wie wird man denn zum Opfer oder zum Täter?
Das ist schwierig. Also zum Täter wird man meiner Meinung nach, also ich bin der Meinung, dass jeder Täter selbst Schwächen hat, die einfach nur überspielt werden sollen und um sich halt ein Stück weit selber stärker zu fühlen. Denn Täter wollen meiner Meinung nach einfach nur Macht und Anerkennung und genießen das halt, wenn andere MitschülerInnen, oh, du bist voll cool und boah, krass, jetzt hast du den wieder fertig gemacht. Und wollen halt einfach jemanden kontrollieren oder unterwerfen. Und das hat halt ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Dass er kann oder sie kann, man sagt halt immer er, es tut mir leid. Also der das Täter. Ist ja, ja, der Täter. Aber es kann natürlich auch eine Sie sein. Die Täter haben meistens selbst Probleme, die halt einfach, ja, wie gesagt, überspielt werden wollen. Und manchmal ist es auch der Fall, dass die Täter an einem anderen Punkt selber Opfer sind. Sei das in einem anderen Freundeskreis, in einer anderen Rolle, in der sie sich wiederfinden oder familiär. Vielleicht werden sie auch zu Hause unterdrückt und müssen halt das dann an einer anderen Stelle ausschöpfen und ausprobieren. Und sie wollen auch oftmals von ihren eigenen Misserfolgen ablenken und fühlen sich halt dann stärker, wenn andere schwächer sind, als sie Angst vor ihnen haben. Ja, und ich denke, dass das Gründe sind, Täter zu werden. Hättest du noch weitere?
Täter prinzipiell nicht, aber so Mittäter, die Mitläufer, die du ja gesagt hast, da ist es ja auch ganz oft Gruppenzwang.
Gruppenzwang und ich glaube aber auch so dieses, ich mache lieber mit, bevor ich selber dran bin beim nächsten Mal. Mhm. Also so auch diese Angst davor ein Stück weit. Oder halt auch dieses, ich will nicht der Anführer sein, aber ich finde es halt trotzdem cool. Mhm. Also nicht ganz so extrem. Ja, und zum Opfer, wie wird man zum Opfer? Es gibt, glaube ich, gar nicht so dieses typische Opfer. Meistens ist es ja, dass man irgendwas an sich hat, was einem anderen nicht passt. Das kann alles Mögliche sein, Aussehen, soziale Herkunft, irgendeine Kleidung, was weiß ich. Aber letztendlich macht, glaube ich, auch viel, dass der Charakter spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Und deswegen legen wir auch immer den Fokus darauf, die Kinder darin zu stärken, Nein zu sagen, für sich selber einzustehen und das so, wie sie sind, dass sie genau richtig sind und dazu auch stehen können. Und dass einfach, wie du schon gesagt hast, jeder anders ist, dass man vielfältig ist. Ich glaube, dass Täter sich Opfer aussuchen, die, also dass das quasi MitschülerInnen sind, die halt wehr- oder hilflos sind. Und nicht wissen, wie sie halt auf so eine verbale, körperliche Aggression oder halt Ausgrenzung reagieren sollen, weil sie es wahrscheinlich nie gelernt haben.
Das ging mir auch so die ganze Zeit durch den Kopf, dass es ja oft die schüchternen Schüler vor allem sind, die jetzt nicht sofort Hilfe holen würden.
Genau. Ich meine, Mobbing ist halt wirklich schlimm, aber wie gefährlich ist denn Mobbing, deiner Meinung nach?
Es kann schon gefährlich werden. Also wenn sich das Opfer keine Hilfe holt, kann sich das ja in verschiedenen Sachen äußern. Also zum Beispiel Kopfschmerzen, Magenprobleme, vielleicht auch psychosomatisch einfach Symptome, dass man Angst hat, in die Schule zu gehen. Und wenn das über längeren Zeitraum hinweg unbeachtet bleibt, dass das ja auch bis ins spätere Leben hinweg Folgen haben kann und einen verfolgt.
Genau, also diese gesundheitlichen Folgen sind halt wirklich nicht zu unterschätzen. Das sind Schlafprobleme. Wir wissen alle, was Schlafstörungen, Schlafprobleme mit einem anstellen kann. Jeder hat mal eine schlechte Nacht gehabt und wenn man das auf Dauer hat, kann das halt echt schwerwiegend sein. Erschöpfungszustände, man kann Angstreaktionen in unterschiedlicher Weise entwickeln. Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, wie du das schon gesagt hast. Konzentrationsstörungen und die möglichen Spätfolgen, finde ich, sind absolut nicht zu unterschätzen. Also das geht von einer anhaltenden Persönlichkeitsveränderung damit einher, dass man halt ein ganz anderer Mensch wird, sich zurückzieht, sich nichts mehr traut, Ängste entwickelt, bis zu funktionellen Störungen sämtlicher Organsysteme. Aber dann auch Sucht und schlimmstenfalls Suizidgefährdungen. Depressionen sind ein großer, sind eine hohe Wahrscheinlichkeit an Spätfolge, wenn man halt Mobbingopfer vorher geworden ist. Und ich habe eine Studie gefunden, die fand ich sehr, also eine Statistik, die fand ich sehr beeindruckend. Habe dann auch im Nachhinein aber so festgestellt, ja doch, gehe ich mit. Und zwar war die auf der Seite www.berufsstrategie.de. Und darin stand, dass Frauen bis 25 Jahren die gefährdetste Personengruppe sind, als Mobbingopfer zu enden quasi oder Mobbingopfer zu werden und insbesondere dabei Azubis. Und damit richte ich meine Frage an dich, Jessie. Glaubst du auch, Erwachsene können Mobbingopfer werden? Und es gibt auch Mobbing unter Erwachsenen.
Das hatten wir ja im Vorfeld der Aufnahme schon, hast du mir die Statistik ja schon präsentiert und dann meinte ich schon zu dir, Hätte ich nicht gedacht. Irgendwie hätte ich gedacht, Mobbing ist eher in der Pubertät. Und dann hat es aber bei mir selber Klick gemacht. Und dann dachte ich mir so, naja, doch, Mobbing am Arbeitsplatz. Natürlich gibt es das unter Erwachsenen. Und was ich noch sagen wollte, gerade zu den Folgen, wir als Schulsozialarbeiter können dann natürlich auch bei Mobbing helfen. Aber ich finde es super wichtig, dass man sich im besten Fall psychologische Hilfe sucht. Also gerade wenn es wirklich Mobbing ist und nicht nur Streitigkeiten, weil das ja so weitreichende Folgen haben kann und so tief in den Kindern und Jugendlichen oder in den Erwachsenen sitzen kann, dass das wirklich professionell aufgearbeitet werden sollte. Und das können wir halt zum Beispiel nicht leisten.
Ja, und die Opfer suchen ja dann auch meistens die Schuld bei sich. Warum ich? Was stimmt mit mir nicht? Und wie du schon sagst, da ist es enorm wichtig, dass man darüber professionell redet, sich professionelle Unterstützung sucht und dann schaut. Das Ganze ist natürlich auch strafrechtlich relevant. Jessie, dein Part. Was kann mich denn strafrechtlich erwarten, wenn ich Mobber werde?
Ich habe es mal ein bisschen rausgesucht. Also die Liste ist ja endlos quasi. Ich würde es ein bisschen kurz fassen, aber auch nicht beschönigen, gerade falls uns auch irgendwie Kinder und Jugendliche zuhören, dass das einfach nochmal deutlich macht, wie schlimm das eigentlich ist und dass man auch als Täter bestraft wird. Dort stand zum Beispiel drin, dass Cybermobbing direkt nicht strafbar ist, aber dass nach dem Strafgesetzbuch Bestandteile von Cybermobbing strafbar sind, also wie beim normalen Mobbing. Zum Beispiel Beleidigungen oder auch Schimpfworte können dazu führen, dass man eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bekommt oder eine Geldstrafe. Dann gibt es so etwas wie Nachstellung oder Stalking. Da kann man eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bekommen oder auch eine Geldstrafe. Aber auch Gewaltdarstellungen, zum Beispiel wenn ein Video gemacht wird, wie das Opfer körperlich misshandelt wird, hat das Folgen. Was ich tatsächlich krass finde, also es ist nur eine Freiheitsstrafe bis einem Jahr oder eine Geldstrafe. Dann gibt es auch noch die Verletzung des Rechtes am eigenen Bild oder auch die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Also wenn man zum Beispiel SMS einfach weiterleitet ohne die Zustimmung, da kann man auch Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren bekommen oder eine Geldstrafe. Und dann hat sich mir ja die Frage gestellt, was ist denn jetzt diese Geldstrafe? Sind das jetzt meine 5 € Taschengeld oder ist das ein bisschen mehr?
Ich vermute, das wird dann nach Tagessätzen ausgehandelt. Also es kommt ja dann immer drauf an, die setzt ja dann einen Tagessatz fest und der ist ja abhängig davon, was man verdient. Und demzufolge wird dann, denke ich, das Strafmaß ausfallen.
Ich habe eine kleine Tabelle gefunden. Da sind einige Urteile über Schmerzensgeld bei Mobbing dargestellt, wie sie mal als Beispiel gefällt wurden. Und da ist zum Beispiel Mobbing durch nicht gerechtfertigte Aufgabenentziehung vom Arbeitgeber, also am Arbeitsplatz, von 2012 53.000 € Schmerzensgeld. Oh. Oder, was für die Kinder wieder interessanter wäre, Cybermobbing via Facebook mit Unterstellung von Homosexualität zum Beispiel, 1.500 €. Schikanöse Handlungen, was auch immer das am Ende gewesen ist, 7.000 € zum Beispiel.
Krass. Es tut natürlich so einem Schüler oder einer Schülerin dann weh. Mhm. Wobei ja da dann wieder die Frage ist, wie handhabt man das? Ich meine, die Eltern müssen dann, glaube ich, erstmal bezahlen, wa? Aber wie man das halt dann mit den Kindern aushandelt. Ja. Also meiner hätte dann eine tüchtige Taschengeldsperre, logischerweise. Ja, krass.
Ja, ich meine, 7.000 € und man hat einen seelischen Schaden,
ja,
ist jetzt auch nicht, ja, gerechtfertigt, aber den Mobbern tut es halt erstmal weh.
Naja, und letztendlich ist es ja leider meistens so, dass die Strafmaße nicht gerechtfertigt sind, was Schmerzensgelder angehen. Also es ist nicht nur im Fall von Mobbing so, meiner Meinung nach. Auch bei ziemlich anderen Dingen. Was können wir als Sozialarbeiter alles machen? Letzter Punkt auf unserer Agenda. Du hast ja schon erzählt, was du machst. Ich habe bei mir in der Schule zum Beispiel für Klassenstufe 1, 2, kann man auch schon im Kindergarten nutzen, ein Erzähltheater von dem Kamishi bei. Das hatten wir ja schon mal erwähnt, glaube ich, in einer anderen Folge. Das ist quasi für alle die, die es nicht gehört hatten, ein Holztheater, wo man dann eine entsprechende Bilderbuchgeschichte kauft. Die sind, ich weiß gar nicht, was das für eine Größe ist, A3. Und dann ist das wie so ein kleines Theater. Man steckt die Bilder nacheinander rein und kann den Kindern halt was vorlesen und darüber sprechen.
Und da gibt es eine Geschichte, die heißt Ferry, mutig ist, wer Hilfe holt. Und zwar ist Ferry der Fisch und der versteht die Welt nicht mehr. Plötzlich sind alle gemein zu ihm, nennen ihn einen Schreihals und drohen ihm, wenn er sich wehren möchte. Zu Hause will er nichts darüber erzählen, weil er sich schämt. Vielleicht liegt es ja an ihm. Zum Glück hat Wali... Na, welches Tier ist Wali?
Ein Wal.
Ja!
Eine Idee, wie alle gemeinsam über die Anfeindung sprechen und sich wieder vertragen können. Kindgerecht zeigt diese Kamishibai-Geschichte alle Mechanismen von Mobbing auf. Die Bildkarten und das Begleitheft bieten eine wertvolle Unterstützung, um über systemisches Mobbing in Kindergarten und Schule zu sprechen und gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln. Altersempfehlung von 4 bis 10 Jahren und wie gesagt, da ist ein kleines Heft dabei, wo nochmal so ein paar Dinge mit drin stehen, wie man halt als Lehrer, Lehrerin, Pädagoge, Sozialarbeiter damit umgehen kann. Ich bei mir in der Schule mache regelmäßig Projekte, also es sind dann Projekttage zum Thema Mobbing. Die Materialien hole ich mir gerne von Eduki. Da gibt es ein paar, da könnt ihr einfach mal schauen, was für euch gut ist, was ihr nutzen möchtet, weil ich finde, das ist auch immer so eine Typsache und man muss letztendlich bei Projekten auch immer dahinter stehen, was man erzählt und das halt dann dementsprechend auf einen selber anpassen. Da gibt es auch viele kleine Spielideen dazu, die man dann zwischendurch einfach mal mit einbinden kann. Und dann haben wir bei uns noch in der Schulsozialarbeiterbibliothek ein Spiel und das nennt sich das Mobben-Stoppen-Spiel. Das haben wir am Anfang schon mal kurz angesprochen. Und zwar ist das ein Brettspiel. Ich würde es jetzt mal ähnlich beschreiben wie dieses klassische Leiterspiel, wo man da langläuft mit verschiedenen Feldern. Es gibt graue Felder, das sind Abkürzungen. Es gibt 4 verschiedene Farben. Das sind die Bereiche, die Jessie vorhin schon kurz angesprochen hatte, wo die Fragen herkommen, aber auch kleine Mini-Aktionen, die man machen muss oder wertvolle Tipps. Das Spielbrett selber ist sehr bunt gestaltet mit verschiedenen Situationen aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen, über die man auch reden kann. Und dann ist es halt ganz einfach, dass man würfelt, sein Männchen von Feld zu Feld bewegt und je nachdem, auf welchem Feld man landet, eine Karte zieht und dann die entsprechende Aktion oder die Frage beantwortet. Das Mobben-Stoppen-Spiel soll möglichst einen diagnostischen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der Kinder und Jugendlichen geben, aber auch in Handlungsstrategien. Also es ist so ein typisches Kommunikationsspiel, wo man halt einfach über gewisse Dinge spricht. Es vermittelt aktuelles Wissen und die Wirkung, lässt dann aber auch wieder Freiraum, um sich neues Wissen anzueignen, Handlungsstrategien. Und man kann es mit bis zu 6 Kindern spielen, also bis zu 6 Mitspieler. Und dann, was ich krass finde, ab 5 Jahre. Mhm. Also mein Zwerg ist 5. Und wenn ich überlege, also erstmal müsste man, glaube ich, die Fragen enorm aussortieren. Ja. Also das sind ja teilweise so tricky Fragen, wo wir sogar vorhin schon länger nachdenken mussten. Und dann bezweifle ich auch, dass ihm das Freude bereitet tatsächlich. Also ich würde es, glaube ich, auch gar nicht mit einer ersten und zweiten Klasse spielen. Also ich selber würde es so ab Klassenstufe 3, 4 in einer Einzelfallhilfe oder dann halt in einer Kleingruppe. Vielleicht auch, wenn man so eine Mobbing-Situation in der Schule hat, wäre das vielleicht was, was man dann mit dem Täter, Opfer und den Mitläufern spielen könnte. Genau, und es ist bis zu 18 Jahren angegeben. Wobei ich nicht weiß, ob so 18-Jährige... Also meine Einschätzung wäre vielleicht so von 9 bis 16, würde ich mitgehen.
Das haben die Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht gesehen, aber ich habe fleißig genickt. Ich stimme zu in allen Punkten. Ja, also zu dem Spiel könnte ich jetzt nichts mehr sagen.
Viel mehr nutzen wir, glaube ich, auch gar nicht so, um dieses Thema zu besprechen. Es gibt mit Sicherheit alles dann auch wieder für weiterführende Schulen. Aber wie ihr ja wisst, wir kommen aus dem Grundschulbereich und da ist unser Reservoir nicht so groß nach oben hin. Ihr könnt uns aber natürlich gerne wie immer mitteilen per Instagram oder per E-Mail, was ihr vielleicht bei euch an der Schule nutzt. Und dann würden wir das als Nachtrag in der nächsten Folge noch mit aufnehmen. Jessie, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen unseres heutigen Fahrplans.
Ja, ich würde noch zwei Buchtipps mit in die Shownotes packen, die ich ganz gerne nehme, Bilderbuchtipps. Und ansonsten höre ich schon das Gemecker von Mama Schneider, nicht mehr Schneider, dass die Folge zu lang war. Deswegen solltest du sie jetzt beenden.
Aber magst du noch kurz die zwei Buchtipps sagen?
Das ist einmal für die dritte, vierte Klasse Der unsichtbare Junge. Mhm. Und für Klasse 1, 2 oder auch schon im Kindergarten, das nehme ich ganz gerne, Lucky und das Geheimnis. Das ist quasi ein Hund, der auch gemobbt wird von einem anderen Hund. Und das ist so pädagogisch aufbereitet und ganz schön.
Es gibt es also nicht nur im Menschenreich, sondern auch im Tierreich.
Ja.
Und damit würde ich die heutige Folge schließen. Wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder zu hören. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, Kakao.
Zwei für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.